Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Luis und heute geht's um den Essay The Will to Believe von William James. Ich hoffe, er gefällt dir. Wann hast du dich das letzte Mal hingesetzt und hast dich dazu entschieden, etwas zu glauben? Ja, das hört sich vielleicht seltsam an. Stell dir vor, du diskutierst mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Am Anfang des Gesprächs ist es für dich komplett unvorstellbar, dass du deinen Gesprächspartner verstehst. Du kannst eventuell gar nicht nachvollziehen, wie man diese Position vertreten kann. Fühlt es sich für dich hier so an, als würdest du dich dazu entscheiden, deine eigene Position zu vertreten? Oder ist es seltsamerweise für dich irgendwie von sich aus klar, dass deine Position die richtige ist? William James würde hier die Beobachtung aufführen und sagen, in Gesprächen verhalten wir uns häufig so, als würden wir die Wahrheit gepachtet haben, so, als seien wir unfehlbar. James würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir in unserem Alltag niemals Empiristen sind, sondern immer mit der Grundeinstellung eines gewissen Absolutismus handeln. Wir fühlen, dass unsere Position die richtige ist. Wir können das auch noch gern etwas weiterdenken. Stell dir vor, du diskutierst weiter und irgendwann beschleicht dich das Gefühl, dass dir der Standpunkt der anderen Person klarer wird. Irgendwie wird die Argumentation auf einmal sinnhaft. Die ganze Struktur wird seltsamerweise greifbar. Wie geht das vor sich? Du hast angefangen mit der Sicherheit, dass deine Position die richtige ist und jetzt bist du auf einmal verzaubert und weißt gar nicht, warum der Standpunkt der anderen Person für dich plötzlich so ansprechend ist. Ja, ansprechend ist hier das richtige Wort. Darauf kommen wir nachher nochmal zurück. Aber ansprechend ist das richtige Wort, wenn ich fragen will, entscheidest du dich hier dazu, den anderen Standpunkt anzuerkennen? Oder vielleicht etwas direkter ausgedrückt, wie wird eine scheinbar aus dem Blauen gegriffene These für dich auf einmal eine These, die für dich tatsächliche Realität bekommt? Woher weißt du, an welchem Punkt es Zeit ist, den anderen Standpunkt anzunehmen? Vielleicht noch direkter, entscheidest du dich nach einer vorausbestimmbaren Norm, wann du etwas als gültig akzeptierst? Mich hat die Überlegung direkt getroffen und ich habe mich stark gewundert, denn eigentlich sind das doch Fragen, die uns viel mehr beschäftigen sollten. So hat wahrscheinlich auch James gefühlt. Mit dieser Frage beschäftigt sich William James in seinem kurzen Essay The Will to Believe. Aber bevor ich dir erzähle, was in diesem Essay genau passiert und wie wir mit dem vorherigen Dilemma umgehen sollen, möchte ich dir noch ein paar Sachen zu James selbst erzählen. Denn ich finde es neben meinem persönlichen Interesse auch wichtig, wenn man versucht, den Sinn eines Aufsatzes aus dem Leben des Denkenden selbst zu denken. Denn wir alle haben Gründe, so zu denken, wie wir denken. Aber diese Gründe können wir nur schwer objektiv nennen. Ich bin mir auch fast sicher, dass du, ja du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, nicht weißt, wie du dich entscheidest. Ich denke auch, dass du gleichzeitig das Gefühl kennst, wenn der Druck eines anderen Arguments so groß wird, dass du gar nicht anders kannst, als es zu akzeptieren. Vielleicht ist es aber auch gar kein direkter Druck. Vielleicht ist es auch vielmehr eine Erfahrung, ein Erlebnis, ein tiefes Gespräch. Egal was es ist, ich bin mir sicher, dass du nicht den Finger darauf legen kannst, warum du dich dafür entscheidest, eine bestimmte Haltung anzunehmen, außer zu sagen, es scheint dir sinnhaft und richtig, diesen Standpunkt anzunehmen. Aber woher kommt dieser Druck? Ich stimme dem grundlegenden Gefühl Nietzsches zu, wenn er schreibt, ich habe meine Schriften jederzeit mit meinem ganzen Leib und Leben geschrieben. Ich weiß nicht, was rein geistige Probleme sind. Was bedeutet hier mit dem ganzen Leib und Leben? Naja, ich würde es so auslegen, dass jedes einzelne Erlebnis daran beteiligt ist. Egal wie trivial es dir erscheinen mag, dass du jetzt denkst, was du denkst, dass du jetzt glaubst, was du jetzt glaubst. Nietzsche weiß nicht, was rein geistige Probleme sind, aber ich würde mir sie so vorstellen. Diese Probleme wären Probleme, die von der Welt, sprich von deinem Leben, von deinen Geschichten, von jedem Erlebnis, von deiner Lebensgeschichte im Ganzen getrennt sind und nichts mit diesen zu tun hätten. Daher bin ich mir sicher, dass die meisten großen Denker, wie es eben William James war, nicht nur aus purer Freude an der Suche nach der objektiven Wahrheit, insofern es so eine gibt, solche wichtigen Werke verfasst haben. Ich habe schon immer das Gefühl, dass in diesen Aufsätzen Lebenserfahrungen als unhintergehbarer Hintergrund stehen, dass die Überzeugungskraft ihre Macht aus dem Mut in die Tiefe zu blicken schöpft. Erfahrungen, die gewissermaßen auf etwas aufmerksam machen, das sie selbst, meist auf irgendeine Weise traumatisch oder schmerzhaft, realisiert haben. Dass sich die Realisierung als beinahe unumgänglich so zeigt, sie drückt danach, so gedacht zu werden. Gleichzeitig denke ich aber hier nicht an eine absolute Objektivität, so als drücke sich die Realität, wie sie selbst ist, dir auf. Bestimmte Erfahrungen sind für dich unumgänglich so, wie sie sind, weil du so bist, wie du bist, so doof das klingen mag. Aber nun zurück zu James. William James war ein Philosoph und ein Psychologe. James, zusammen mit Sanders Peirce, können als systematische Begründer des Pragmatismus bezeichnet werden. Auch wenn ich dem Pragmatismus nicht viel Gutes antue, wenn ich ihn in aller Kürze so zusammenfasse, kann ich doch wohl sagen, dass der Pragmatismus eine ganz grundlegende Einstellung, die sich auch noch bis heute gehalten hat, kritisiert und kritisiert hat. Der Pragmatismus möchte sagen, der Gehalt einer Theorie wird nur durch die praktische Verwendung und die Konsequenzen bestimmt. Im Klartext bedeutet das, dass wir bestimmte Theorien und Glaubenssätze nicht halten, weil sie die Welt auf irgendeine Weise richtig abbilden, sondern dass sie, die Theorien, das leisten, was wir von ihnen erwarten. Bevor ich aber hier zu weit ausschweife, gehen wir auf James' Leben ein. James selbst hatte ein psychisch sehr forderndes Leben. Er hatte immer wieder mit starken Depressionen, Bedeutungslosigkeit, Sinnverlust und stark melancholischen Phasen zu tun. Am schwierigsten war das Gefühl, die Welt nicht bedeutungsvoll verändern zu können, der Welt so ausgeliefert zu sein, wie sie ist und in diesem Weltgefüge keinen sinnhaften Platz einnehmen zu können. Sein Sohn Henry beschrieb den Zustand seines Vaters, wenn dieser eine schwierige Phase hatte, wie folgt. In dieser Periode drangen diese Zweifel an der Moral, an der Ohnmacht, etwas Wesentliches zu ändern und an der scheinbaren Sinnlosigkeit seines Lebens in sein Bewusstsein ein. Und zwar auf eine persönliche, intime Art und Weise, die vorläufig unterdrückend war. Er wurde von Zweifeln geplagt, die seinen von Natur aus lebhaften Geist fast lähmten. Sein schlechter Gesundheitszustand, das Gefühl der Sinnlosigkeit seiner eigenen Existenz, seine philosophischen Zweifel und die ständige Beschäftigung mit ihnen, all dies führte ihn in einen Zustand krankhafter Depression. Er hatte sogar eine Erfahrung mit jener Art von Melancholie, die die Form einer panischen Angst annimmt. Ich kann und möchte James hier nicht psychologisch analysieren. Ich glaube aber, dass man seinen Lebensumstand mit seiner Arbeit verbinden muss, um zu verstehen, aus welcher Richtung James kommt. Es ist das Hereinfallen an der plötzlichen Depression, die Veränderung der Brille, durch die wir alltäglich unsere Welt deuten, die sich aufdrängt. Und zwar so sehr, dass wir die Brille, mit der wir vorher gesehen haben, gar nicht mehr ahnen können. Zu glauben, die Welt sei sinnlos, ist keine Entscheidung mehr für James gewesen. Sie drängt sich auf, hat ein Eigenleben und nimmt ihn in die Arme, saugt ihn auf und färbt sein ganzes Weltleben um. Jetzt kommen wir aber zu seinem Essay. In seinem Essay The Will to Believe behandelt James die Frage, die ich einleitend gestellt habe und bis hierhin mitschwingt. Wie kommen wir dazu, bestimmte Dinge zu glauben und andere Dinge nicht zu glauben? Der Essay ist als Antwort auf die Argumentation eines anderen Philosophen zu verstehen. William Clifford schrieb in seinem Essay The Ethics of Belief, dass es zu jeder Zeit moralisch verwerflich ist, etwas ohne zureichend Evidenz zu glauben. Was ist aber zureichend Evidenz und welche Evidenz dürfen wir benutzen, um etwas zu glauben? James geht genau auf diese Argumentation ein. Er öffnet den Essay mit der Idee, wie Hypothesen strukturiert sein müssen, damit wir sie eventuell als Glaubenssätze annehmen können. Wenn wir vor einer Entscheidung zwischen zwei oder mehreren Hypothesen stehen, dann müssen alle möglichen Hypothesen für ihn lebendig, gezwungen und bedeutsam sein. Erst dann ist die Entscheidung eine wirkliche Entscheidung. Die Lebendigkeit einer Hypothese bedeutet, dass du, wenn du vor diese Hypothese gesetzt wirst, diese Hypothese auch wirklich als Möglichkeit betrachtest. Wenn du einen strengen Atheisten vor die Frage, war Jesus wirklich der Sohn Gottes, setzt, dann ist diese Hypothese für den Atheisten tot. Unter keinen Umständen ist das für den Atheisten auch nur eine Möglichkeit. Setzt du dahingegen einen Menschen, der religiös aufgewachsen ist, vor die Frage, dann ist die Hypothese lebendig. Der zu Gläubigkeit geneigte Mensch, wenn man so will, hat einen wirklichen Zugang zu dieser Hypothese. Die Bedeutsamkeit einer Hypothese erschöpft sich darin, dass diese Entscheidung nicht trivial ist. Dass du dich dazu entscheidest, diese oder jene Hypothese anzunehmen, hat wirkliche Konsequenzen. Diese Entscheidung verändert tatsächlich dein Leben. Hat dein Leben einen Sinn? Egal wie du die Frage beantwortest, sie führt schlussendlich dazu, dass das Herausfinden der Antwort für dich wirkliche Konsequenzen hat. Des Weiteren darf die Entscheidung nicht umgehbar sein. Mit gezwungen übersetze ich das Wort forced. Wir haben dazu kein deutsches Wort, das genau die Bedeutung wiedergibt. Es soll aber bedeuten, dass du dich notwendigerweise zwischen beiden Hypothesen entscheiden musst. Wenn ich dich frage, magst du einen Tee oder einen Kaffee, hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, du möchtest gar nichts. Wenn ich dich aber frage, ob du an einen Sinn im Leben glaubst oder nicht, dann ist die Entscheidung über die Frage erzwungen. Es gibt kein außerhalb der Frage. Ob eine Hypothese also lebendig oder tot, von Bedeutung oder unbedeutsam ist, ist nur in Abhängigkeit zu der Person zu entscheiden, die vor der Entscheidung steht. Aber gerade an diesem Punkt ist es wichtig, James zuzuhören. Wir finden an diesem Punkt der Entscheidung keine Möglichkeit, unabhängig von unserer ganzen Existenz einen einzelnen Grund zu finden, welcher eine Hypothese wahrmacht. Häufig können wir nicht mal einen Grund nennen, warum wir glauben, was wir glauben. Es ist vielmehr die Gesamtheit deines Lebens, die darüber entscheidet, was für dich sinnvoll klingt und was nicht. Daher sagt James auch Folgendes. Es gibt und gab nie eine Übereinstimmung darin, wie ein konkreter Test der Wahrheit aussehen soll. Du wirst dir jetzt vielleicht denken, aber Louis, ist das nicht Bullshit? Wir können doch in der Wissenschaft die Welt auf irgendeine Weise objektiv betrachten und haben dort Normen, nach denen wir die Welt befragen können. Und ich sage dir, ja, klar, das haben wir. Das Problem liegt darin, dass die Normen, die wir dort festgelegt haben, nicht von sich aus klar sind. James geht auch noch einen Schritt weiter und sagt, dass die Wissenschaft sich nur um technisch verifizierbare Aussagen kümmert und mit der Wahrheit nur indirekt etwas zu tun hat. Das heißt ganz einfach gesagt, selbst wenn du den Zugang zu einer Wahrheit hast, die das Weltganze berührt, würde die wissenschaftliche Methode an dieser Wahrheit vorbeischauen und sie liegen lassen, wenn sie nicht irgendwie überprüft werden kann. Da der Mensch die eigene leidenschaftliche Natur nicht übergehen kann, ist dieser also dann der beste Forscher, wenn ein Interesse am Resultat und die gleichzeitige Nervosität, Irrtum zu vermeiden, besteht. Die Wissenschaft als diejenige Methode, welche die Welt technisch bestimmbar macht, ist für James also nur eine Methode, mit der die Welt erkannt werden kann. James fasst es so zusammen. In der gesamten Breite der physischen Natur sind die Tatsachen das, was sie sind, ganz unabhängig von uns. Und selten ist es so eilig mit ihnen, dass man das Risiko eingehen muss, durch den Glauben an eine voreilige Theorie getäuscht zu werden. Die Fragen sind hier immer triviale Optionen. Die Hypothesen sind kaum lebendig, jedenfalls nicht lebendig für uns Zuschauer. Die Wahl zwischen dem Glauben an die Wahrheit oder die Falschheit wird selten erzwungen. Gibt es erzwungene Optionen unserer spekulativen Fragen? Und können wir immer ungestraft warten, bis die erzwungenen Beweise eingetroffen sind? Besser als James könnte ich es nicht formulieren. Moralische Fragen stellen sich unmittelbar als Fragen dar, deren Lösung nicht auf einen vernünftigen Beweis warten kann. Eine moralische Frage ist eine Frage nicht nach dem, was vernünftigerweise existiert, sondern nach dem, was gut ist oder gut wäre, wenn es existieren würde. Die Wissenschaft kann uns sagen, was existiert. Aber um den Wert des Existierenden und des Nicht-Existierenden zu vergleichen, müssen wir nicht die Wissenschaft zu Rate ziehen, sondern das, was Pascal unser Herz nennt. Und mir persönlich fallen noch etliche weitere Fragen ein, die für unser Leben von Bedeutung sind und wir nicht auf genügend Evidenz warten können, so als hätten wir einen Beweis dafür zu handeln, wie wir handeln. Um nur ein paar von diesen Fragen zu nennen. Gibt es eine Seele? Was ist der Ursprung der Welt? Warum existiert überhaupt irgendwas? Dazu kommen natürlich auch noch die metaphysischen Fragen. Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Neben den formalen Fragen, in Anführungszeichen, stellen sich auch existenzielle Fragen, wobei ich nicht sagen möchte, dass die formalen Fragen keine existenziellen Fragen sind. Eine Frage wäre aber, woher weißt du und wie legst du fest, wie ein gutes Leben, dein Leben, aussehen soll? Bevor die Liste hier zu lang wird, ich glaube, du weißt, auf was ich hinaus will. Es gibt genügend Fragen, die für uns irgendwie beantwortbar sein müssen, die unser Leben vollumfänglich berühren, die Antwort auf diese Fragen aber nichts mit einer wissenschaftlichen, methodischen Überprüfbarkeit am Hut hat. Anders als der Essay-Titel vermuten lässt, geht es James also nicht darum zu sagen, dass wir wollen können, etwas Bestimmtes zu glauben. Es ist gerade die Abwesenheit des Willens, die uns etwas glauben lässt. Denken wir einfach nur an das Beispiel, dass wir nicht mehr an Hypothesen glauben können, die wir fallen gelassen haben. Erinnerst du dich zum Beispiel noch an deine Kindheit, in welcher der Weihnachtsmann eine wirkliche Existenz hatte? Ja, natürlich kannst du sagen, er existiert auch nicht und das ist beweisbar. Wie soll man denn daran glauben? Aber denk nochmal zurück an etwaige Antworten auf die Fragen, die ich dir oben gestellt habe. Wenn du zum Beispiel deine Meinung bezüglich dessen änderst, was du hoffen kannst, kannst du die alte Meinung dann noch ernst nehmen? Um das hier etwas persönlicher zu machen, ein Beispiel von mir. Ich weiß natürlich nicht, ob es dir auch so ging, aber ich kenne es aus meinem eigenen Leben gut, dass ich die ein oder andere Sinnkrise hatte. Vollumfänglich, ohne Ausgang, denke ich darüber nach, ob die Welt einen Sinn hat, ob mein Leben einen Sinn hat. Ob ich im Weltganzen überhaupt einen Fleck besetzen kann, welcher der Welt irgendwie zuträglich ist. Ich für meinen Teil habe früh herausgefunden, dass der Hedonismus eine Drehtür ist, durch die ich einfach nur häufiger hindurchlaufen möchte, je häufiger ich wirklich durchlaufe. Der Hedonismus ist eine Falle. Selbstbereicherung führt nur zum Willen nach mehr, zu der Unsicherheit, das zu verlieren, was man angehäuft hat. Und je weiter ich diesen gedanklichen Weg gehe, desto mehr stirbt die Hypothese des Sinnes. Ich kann sie nicht mehr ernst nehmen. Die Sinnlosigkeit drängt sich auf, zeigt sich als einzig rationale Antwort auf meine Frage. Entscheide ich mich, diese Frage zu fragen? Ich kann gar nicht anders. Deswegen habe ich vorher das Wort ansprechend benutzt, denn es fühlt sich mehr so an, als würde ich von meiner Antwort angesprochen. Nicht, als würde ich mir sie selbst geben. Nicht, als könnte ich meine eventuell vorherige Antwort ernst nehmen. Und noch weniger, als würde ich sie wollen. Es ist aber nicht so, als würden wir zu dieser Antwort absolut finden. Lebensumstände können uns immer wieder dazu führen, solche existenziellen Fragen wieder anders zu beantworten. Sie drängen sich aus der Offenheit, etwas Neues zu erfahren, herauf. Um also den Podcast hier zu Ende zu bringen. Wir können keine absolute Norm finden, nach der wir uns richten könnten, welche wiederum als Prüfstein herhalten kann, ab wann wir etwas akzeptieren und anderes nicht. Objektive Evidenz und Gewissheit sind für James daher nicht absolut. Wir finden sie nicht vor. Sie haben aber Bedeutung. Sie sind Teil eines praktischen Faiths, eines praktischen Glaubens. Der Glaube selbst im Sinne des Faiths richtet uns aus, kann uns ein Ziel geben, das wir vielleicht nie erreichen. Aber indem wir dieses Ziel annehmen, bekommen wir eine Richtung, in die wir schreiten können. Das bedeutet also, dass wir so etwas wie Wahrheit nicht aufgeben können, da uns diese leitet und führt. Gleichzeitig gibt es aber Fragen, die für uns notwendig beantwortbar sein müssen. Der Glaube an die Antwort, die uns sich hier aufdrängt und anspricht, ist nichts, über das wir verfügen können. Ich hoffe auch, dass ich dir irgendwie zeigen konnte, wie das mit James' eigenen Leben zusammenhängt. Als jemand, in dessen Leben die Depression einfach eingetreten ist, ist es für ihn klar, dass wir über das, was wir glauben, nicht verfügen können. Daher ist es nur konsequent von ihm, aus dieser Sicht her zu denken. Das heißt gleichzeitig nicht, dass wir nur determinierte Wesen sind, die keine andere Wahl haben. Unsere Reaktionen passieren nicht abgekapselt von uns. Wir sind dieser Reaktion. Die Kontingenz des Lebensgeschehens ist gleichzeitig dasjenige, was uns immer wieder mit den Lebensfragen konfrontiert und unsere Einstellung zu ihnen ändern lässt, wenn wir die Offenheit haben, in einen tiefen inneren Zweifel über die Antworten zu treten. Vielen Dank, wenn du bis hier gehört hast. Die Folge hat ziemlich viel Arbeit in Anspruch genommen. Manchmal ist es ein wenig schwierig, sich einer Tätigkeit hinzugeben, von der man schon lange träumt. Auch wenn du es vielleicht nicht glaubst, aber ich träume schon lange davon, richtig gute Podcasts zu machen. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Prokrastination. Gar nicht erst anfangen und nur das Nötigste tun. Beim Letzteren weiß man immer, die Kritik, die man eventuell abbekommt, trifft einen nicht wirklich, weil man nie alles gegeben hat. Und ja, irgendwie gebe ich hiermit alles. Eine kleine Sache noch. Und zwar, das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast in der Art und Weise gemacht habe. Also komplett geskriptet und so zusammengeschnitten, wie ich es jetzt zusammengeschnitten habe. Da ich noch nicht wirklich weiß, wie es im Endeffekt für dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ankommt, würde ich gern von dir wissen, ob ich zu schnell rede, ob ich zu wenig Satzpausen lasse, also zu wenig Denkpausen, oder ob es insgesamt so schon ganz gut passt. Deswegen habe ich auf Spotify eine kleine Umfrage, bei der du auswählen kannst, ob irgendwas für dich störend war oder nicht. Also, es würde mir immens weiterhelfen, wenn du da kurz einmal bewertest. Danke dir. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut!